Ja, ich freue mich, dass ihr offen seid, neugierig, wahrnehmungsintensiv und begeisterungsfähig. Ja, das ist gut, da kann nichts mehr passieren, da fangen wir jetzt gleich beim Fernsehprogramm an. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es eine Art von Naturfilmen gibt, so Landschaftsfilme, jetzt verstärkt in den letzten Jahren, die ziemlich viele Luftaufnahmen enthalten und den Zusatz im Titel von oben. Also zum Beispiel der Rhein von oben oder die Alpen von oben. Diese Dokumentarfilme benutzen Luftaufnahmen und bieten dadurch eine neue Perspektive, eine neue Sicht auf Dinge, die wir vielleicht schon längst kennen, die Landschaft, die wir kennen, aber durch die Luftaufnahmen ist das eine andere Perspektive und ist sehr angenehm zuzugucken. Die Erfindung der Drohnen hat es möglich gemacht, dass solche Filmproduktionen mittlerweile nicht viel teurer sind als andere Filmproduktionen und so können wir uns immer mal wieder an solchen Sendungen erfreuen. Das Interessante daran, das ist, dass diese andere Perspektive einen größeren Überblick ermöglicht. Zusammenhänge werden deutlicher, die Schönheit des Ganzen wird manchmal dadurch erkennbar und sichtbar. An diese Art von Film habe ich mich erinnert, als ich mir Gedanken gemacht habe, was ich denn heute Morgen predigen möchte. Und ich möchte Inhalte unseres Glaubens rüberbringen und möchte sie so beleuchten, dass wir auch das, was wir vielleicht schon längst kennen, dabei vielleicht neu sehen, durch eine andere Perspektive. So hoffe ich wenigstens, dass Zusammenhänge vielleicht dadurch deutlicher werden. Ja, und deswegen habe ich dieser Predigt heute die Überschrift gegeben, der Mensch von oben. Und vielleicht der eine oder andere, der mag bei diesen von oben in dieser Überschrift auch meinen, das mehr so sehen als von Gott. Ne? Der Mensch von oben, der Mensch von Gott. So wie Gott ihn gemacht hat. So wie Gott ihn sehen will. Wer das lieber so versteht, das ist auch okay. Das passt auch. Ich glaube, das passt. Beschreibt das, was ich heute vorhabe, ganz passabel. Zum Einstieg der Predigt möchte ich euch erinnern an eine Predigt von Andreas, die er im Januar gehalten hat. Es ging bei der Predigt um die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Andreas hatte an den Anfang der Predigt eine Sequenz aus dem Luther-Film gestellt, in der sehr dramatisch die Ängste des damals noch jungen Priesters Martin Luther vor dem Zorn Gottes und vor der ewigen Verdammnis dargestellt wurden. Noch bevor Luther die Gnade Gottes erkannt hatte, war er durchdrungen von der quälenden Angst vor der Strenge Gottes. Daran möchte ich anknüpfen. Ein Satz Luthers in der Beichtszene in dem Film will ich nochmal zitieren. Da sagt Luther in totaler Verzweiflung über Gott, er schafft den Menschen mit Fehlern und dann bestraft er ihn. Er schafft den Menschen mit Fehlern und dann bestraft er ihn. Ob der historische Luther, also der Luther, der tatsächlich gelebt hat, ob der diesen Satz so genau gesprochen hat oder ähnlich, das wissen wir gar nicht mal genau. Das können wir aber auch ruhig offen lassen. Jedenfalls bringt dieser Satz das Denken der Menschen heute auf den Punkt. So denken viele. Er hat den Menschen mit Fehlern geschaffen und dann bestraft er ihn. Aber mal ganz unabhängig davon, dass wir Christen, wenn wir das Evangelium kennen, um die Gnade Gottes wissen. Das war ja Luthers Erkenntnis und das war da auch der Inhalt der Predigt von Andreas, dass es aber Gnade gibt. Gott ist ein gnädiger Gott. Trotzdem bleibt die Frage, stimmt das? hat Gott den Menschen mit Fehlern geschaffen, um dann alle, die das Heil in Jesus Christus nicht finden, auf ewig zu verdammen? Und welches Licht wirft das auf das Wesen Gottes? Wenn wir an einem beliebigen Tag in die Zeitung schauen und die mal aufschlagen oder im Fernsehen die Nachrichten ansehen, dann werden wir mit menschlichen Fehlern aller Art nur so überhäuft. Und das Wort Fehler ist in diesem Zusammenhang vielleicht noch gelinde ausgedrückt. So gesehen scheint der Mensch tatsächlich nichts an sich zu haben, das vor Gott Bestand hat. Der natürliche Mensch braucht wirklich keine weiteren Anstrengungen zu unternehmen, um nach dem Tode in die Hölle zu fahren. Aber ist das der Normalbürger so, wie wir ihn in unserem Umfeld erleben, oder auch, wir können auch gerne auf uns selbst sehen, so wie wir uns selbst erleben. Ist das der Normalfall? Ist das der Mensch, den Gott geschaffen hat? Viele betrachten das Verhalten der Menschen als Ergebnis des Umfeldes, in dem sie leben. Wenn der Mensch böse ist, dann liegt das an der Prägung, die er schon von Kindertagen an erfahren hat. Das ist auch der Ansatz der antiautoritären Erziehung, die in den 70er Jahren ihren Höhepunkt hatte und damals sehr populär war. Man war, verkürzt gesagt, der Meinung, wenn man die Kinder gar nicht erzieht, wächst automatisch etwas Gutes heran. Die Erfahrung hat uns aber etwas anderes gelehrt. In unserem Freundeskreis haben Rosemar und ich ein Ehepaar mit einem kleinen Jungen. Der ist jetzt gerade mal 2 Jahre, glaube ich, letzte Woche geworden. 2 Jahre alt. Und mit jedem Besuch sieht man deutlicher, wie gerade jetzt aus dem Baby eine eigenständige Persönlichkeit wird. Bei ihm konnten wir neulich beobachten, wie er seine Mutter provokant lächelnd angesehen hat und dann genau das gemacht hat, was sie gerade vorher verboten hat. So nach dem Motto, mal sehen, wie sie reagiert. Der kleine Junge hat noch nicht viel Prägung durch die Umwelt in seinem Leben erfahren. Und an der Erziehung durch seine Eltern, da gibt es nichts auszusetzen. Die ist vorbildlich. Aber trotzdem ist bei diesem kleinen, ansonsten ganz drolligen Burschen schon der Ansatz zur Rebellion zu erkennen. Also mit der Prägung von außen können wir das Böse in dieser Welt nicht erklären. Stimmt es also doch, dass Gott den Menschen schon von Anfang an mit Fehlern geschaffen hat? Oder sagen wir mal, mit der Unfähigkeit, Gutes zu tun? Um der Frage nachzugehen, habe ich neben der Bibel auch einen alten Klassiker, der schon etwas angestaubt war, aus meinem Bücherregal geholt. Es ist das Buch von Ruth Paxton, Das Leben im Geist. Der Original ist eine Amerikanerin, der Originaltitel ist Life on the Highest Plane. Ich bin sehr dankbar für dieses Buch und ich habe auch einige Gedanken der Predigt heute daraus aufgegriffen. Wenn wir wissen wollen, wie Gott den Menschen gemacht hat und welche Anlagen er ihm mitgegeben hat, dann sollten wir auf den ersten Seiten der Bibel nachschlagen. Da können wir das nachlesen. Dort haben wir einen Schwerpunkt zu diesem Thema. Außerdem finden wir aber auch über die ganze Bibel verstreut noch einige Hinweise Gottes dazu, wie Gott den Menschen sich gedacht hat. Aber die grundlegendsten Aussagen überhaupt stehen tatsächlich auf den allerersten Seiten der Bibel im ersten Buch Mose im ersten Kapitel. Dort wird beschrieben, nach Schöpfungstagen geordnet, wie Gott zuerst das Universum und dann die Erde geschaffen hat und wie er die Erde dann mit Leben gefüllt hat, bis er schließlich zuletzt den Menschen erschaffen hat. Und diese letzte Passage, die will ich vorlesen, im 1. Mose 1 von Vers 25 an, heißt es: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Er schuf sie als Mann und Weib. Das ist eine alte Luther-Übersetzung, deswegen. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Der Text passt, wie ich finde, zu meinem Anliegen, den Menschen von oben zu betrachten, also im Überblick. Im zweiten Kapitel vom ersten Buch Mose, da finden wir noch weitere Details dazu, wie Gott den Menschen gemacht hat, aber darauf möchte ich jetzt heute gar nicht näher eingehen und ruhig bei dieser groben Beschreibung bleiben. Diese Beschreibung beginnt mit der Planung Gottes. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Gott plant, Gott sprach das vorher. Und noch bevor er das in die Tat umgesetzt hat, hat er die Ziele schon formuliert, die er damit hat. Die Ziele waren, dass der Mensch ein Bild sei, das uns, damit meint er den dreieinigen Gott, gleich sei. Und zweitens, dass er herrsche über die ganze Erde. Wenn heute der Mensch also manchmal auch scherzhaft als Krone der Schöpfung bezeichnet wird, dann passt das durchaus zu dem ursprünglichen Anliegen Gottes. Adam war der Prototyp für die Gattung Mensch. Durch ihn sollte ein Abbild des unendlichen Gottes in die endliche Schöpfung gestellt werden. Ich glaube, wir gehen nicht so weit, wenn wir sagen, dass der Mensch als Repräsentant Gottes gegenüber der ihm untergeordneten Schöpfung vorgesehen war. So sollte er sein. Dazu musste er Wesensmerkmale des Göttlichen und Wesensmerkmale des Irdischen haben. Dass der Mensch über die ganze Erde herrschen soll, drückt nicht nur die ihm gegebene Macht aus, sondern das umfasst auch das verantwortliche Handeln nach Gottes Maßgabe, für das er also auch Rechenschaft ablegen muss. Das sind die Ziele, die Gott bei der Erschaffung des Menschen verfolgt hat. Das Schöpfungshandeln selbst wird an dieser Stelle nur in einem einzigen Vers beschrieben. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und er schuf sie als Mann und Weib. Darin wird aber noch einmal neu, wie schon bei der Planung, die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott hervorgehoben. Und das zeigt uns, wie wichtig dieser Aspekt ist. Das gilt sowohl für den Mann als auch für die Frau. Was heißt das aber nun, zum Bilde Gottes geschaffen zu sein? Was bedeutet hier diese angesprochene Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott konkret? In welcher Hinsicht sind wir Menschen wie Gott, also sein Abbild? Wir sind ja nicht in jeder Hinsicht Gott gleich. Das zeigt schon allein die Tatsache, dass wir Menschen geschaffene Wesen sind, während Gott der ist, der schon immer da war. Also wo stecken die Ähnlichkeiten zum Wesen Gottes? Die wenigen Verse, die ich gerade schon vorgelesen habe, reichen schon aus, um zu erkennen, dass Gott eine Persönlichkeit ist. Eine Persönlichkeit, die denkt, die handelt, die liebt und deshalb segnet. Dies sind die Merkmale, in denen der Mensch Ebenbild Gottes ist. So wie Gott ist, so ist auch der Mensch eine Persönlichkeit und besitzt Eigenschaften von Personen. So wie Gott ist der Mensch fähig zu denken, zu wollen, zu lieben, zu handeln. Daraus folgt, dass der Mensch kreativ handeln kann. Und das ist auch nötig, wenn er im Sinne Gottes über die Erde herrschen soll. Leider folgt daraus aber auch, dass er sich gegen Gott entscheiden kann. Ohne den freien Willen wäre andererseits auch keine Liebe möglich. Es geht nicht beides gleichzeitig. Wenn es ein Mensch sein soll, der denken und lieben kann, dann muss er auch wollen können. Im Zusammenhang mit der von Gott in den Menschen gelegten Wesensart ist mir noch ein Aspekt wichtig, der aus dem Schöpfungsbericht nicht so klar hervorgeht, aber dafür aus mehreren anderen Stellen des Neuen Testaments deutlich hervorgeht. Nämlich, dass der Mensch mit Leib, Seele und Geist geschaffen wurde. Der Mensch besteht aus Leib, Seele und Geist. Diese Dreiteilung passt genau zu der Bestimmung, dass der Mensch als Ebenbild Gottes über die Erde herrschen sollte. Das ist perfekt. Wenn der Mensch aus Leib, Seele und Geist besteht, ist das perfekt für diese, ist er perfekt für diese Bestimmung geeignet, gerüstet. Die Seele des Menschen ist der Sitz der Persönlichkeit, mit der er denkt, will, auch die Schaltzentrale. Der Leib ist, salopp ausgedrückt, die Schnittstelle zur Erde hin. Darin liegen auch die Sinnesorgane zur Wahrnehmung der irdischen Dinge. Das ist der Leib. Und der menschliche Geist ist die Schnittstelle zu Gottes Geist. Er diente zur Wahrnehmung der göttlichen Dinge. Damit war der Mensch in der Lage, in vollkommener Harmonie mit Gott und im Einklang mit seinem Willen zu leben. Seine Orientierung bekam der Mensch vom Geist Gottes her, über den menschlichen Geist. Und zwar in einer Vollkommenheit, die wir, selbst wenn wir Jesus angenommen haben und den Heiligen Geist bekommen haben, die wir heute so nicht kennen. Es gibt aber sowohl im Alten als auch im Neuen Testament Bibelstellen, die uns einen Vorgeschmack auf das verheißene Friedensreich Jesu geben. Und diese Stellen beschreiben die Harmonie zwischen dem Menschen und Gott etwa so, wie sie ganz am Anfang auch bestand, weil sie so von Gott vorgesehen war. Der erste Schöpfungsbericht endet mit der Aussage: Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Diese letzte Aussage ist im Zusammenhang mit meiner eingangs gestellten Frage vielleicht sogar die wichtigste Feststellung. Sie ist Gottes Urteil zu dem, was er geschaffen hat, Gottes eigenes Urteil. Und er sagt, dass es sehr gut war. Nun, wenn Leute das, was sie selbst geschaffen haben, beurteilen, dann ist das manchmal, also bei irgendwelchen so Siegertypen, die wir so kennen, da ist immer alles gut, das ist alles super, was die gemacht haben, da gibt es gar keine Frage, nur man darf nicht so genau hinsehen. Guck dir das ja nicht so genau an, wenn einer sagt, wie gut er alles gemacht hat. Aber Gott hat das nicht einfach nur so gesagt. Er hat seine Arbeit kontrolliert. Er sah an, alles, was er gemacht hatte, heißt es in dem Text. Und siehe, es war sehr gut. Es hat sich bei seiner Prüfung als sehr gut herausgestellt. Dieses Urteil hätte eigentlich ausgereicht, um die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, zu beantworten. Ich hatte ja gefragt, ob es stimmt, dass Gott den Menschen mit Fehlern geschaffen hat. Das aber stimmt nicht. Als Gott den Menschen geschaffen hatte, da war er sehr gut, ohne jeden Fehler. Und er war als Mann und als Frau geschaffen. Und das gilt für beides. Beide zum Bilde Gottes geschaffen, mit allem ausgestattet, was nötig war, um in vollkommener Harmonie mit Gott leben zu können. ihn für irgendetwas bestrafen zu wollen, das wäre überhaupt gar nicht in Betracht gekommen. Da gibt's nichts zu bestrafen. Es war vollkommene Harmonie. Wie ist es aber dazu gekommen, dass wir den Menschen heute ganz anders erleben? Dass wir überall um uns herum nur Mord und Totschlag erleben, das bilden wir uns ja nicht ein. Das ist ja tatsächlich so. Wir brauchen von der Bibelstelle, die wir gerade betrachtet haben, nur zwei Kapitel weitergehen, um zu sehen, wie es dazu kam. Gott hatte aber Adam in den Garten Eden gesetzt, mit dem Auftrag, ihn zu bebauen und zu versorgen. Und er hatte ihm eine klare Regel mitgegeben, ganz klare Regel. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an den Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Der Mensch hatte im Garten eben alle Freiheit der Welt, wurde von Gott an Entscheidungen beteiligt, das habe ich jetzt ausgelassen, das steht da auch noch, wenn man das mal nachliest, an Entscheidungen beteiligt und durfte von allen Bäumen essen, die da waren, außer von einem einzigen. Es war nicht schwer, sich daran zu halten. Aber gerade dieses Gebot hat der Mensch übertreten. Und das hatte die von Gott angekündigten Folgen. Wie umfassend diese allerdings waren und dass die größte Last dieser Folgen eigentlich Gott selbst tragen musste, das übersehen wir oft. Das machen wir uns einfach nicht so klar. Das wird erst klar, wenn man sich mal die Zeit nimmt, in Ruhe über alle Konsequenzen, über den Sündenfall nachzudenken. Ich fürchte allerdings, diese Zeit haben wir heute Morgen auch nicht. Deshalb möchte ich es so machen, dass ich die biblische Schilderung vom Sündenfall in 1. Mose 3 jetzt in drei groben Abschnitten vorlese und dazu jeweils ein paar Anmerkungen mache, ohne auf jeden einzelnen Vers einzugehen. Das würde zu viel werden. Der erste Abschnitt, die ersten 6 Verse, die kann man überschreiben mit der Sünde des ersten Menschen. Und da heißt es, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zu dem Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, und der bei ihr war, auch davon und er aß. Die Schlange in diesem kurzen Abschnitt steht für den Satan, der in Gestalt einer Schlange in Erscheinung tritt. Die verbotene Frucht ist nicht irgendeine Frucht und schon gar kein Apfel. Mit der Frucht verbunden ist der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Aber genau das ist der Baustein, der dem Menschen fehlt, um ohne Gott auskommen zu können. Gott hatte den Menschen so konzipiert, dass er über den Geist mit Gott in ständiger Verbindung stand und von daher stets wusste, was zu tun richtig war. Selbst ohne die Verbindung zu Gott zu wissen, was richtig ist, würde den Menschen von Gott unabhängig machen. Deswegen ist diese Sünde nicht einfach die Überschreitung irgendeiner gesetzten Grenze, sondern eine Emanzipation von Gott, die Rebellion gegen die Abhängigkeit von Gott, die nebenbei bemerkt, diese Abhängigkeit ein Segen für den Menschen gewesen wäre. Ich möchte zu den nächsten zwei Versen kommen, die habe ich überschrieben mit die unmittelbaren Folgen der Sünde. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war und Adam versteckte sich mit dem Weibe vor dem Angesicht des Gottes, des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Das Essen der verbotenen Frucht hatte für den ersten Menschen neben den weitreichenden angedrohten Folgen auch schon gleich direkte Folgen. Das Gute, so wie es hieß und wie die Schlange nochmal unterstrichen hat, das Gute konnten sie zwar immer noch nicht erkennen, aber das Böse schon. Es kam ein Schamgefühl wegen ihrer Nacktheit auf, das sie vorher nicht hatten. Und sie fürchteten sich vor Gott, weil ihnen die Bosheit ihrer Tat mit einem Schlag klar geworden war. Ja, sie hatten das Böse erkannt an sich selber und sie versteckten sich. Der Rest von dem Kapitel möchte ich in einem Rutsch lesen und zusammenfassen mit der Überschrift die Reaktion Gottes auf die Sünde. Wie reagiert Gott? Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam, das Weib, das du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu dem Weibe, warum hast du das getan? Das Weib sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen unter allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zum Weib sprach er, ich will dir Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen soll nach deinem Manne sein, aber er soll dein Herr sein. Und zum Manne sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen, mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder Erde werdest, wovon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seinem Weibe Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaue, von der er genommen war. Das allererste, was auffällt, Gott sucht Adam, obwohl er wusste, dass er gesündigt hatte. Er geht ihm trotzdem nach. Er hätte sagen können, mit dem bin ich fertig, aber er geht ihm nach. Und das ist zunächst mal tröstlich. Auch wenn an der gerechten Strafe kein Weg vorbeiführt. Aber er ist dabei immer noch fürsorglich, sodass er ihnen Kleidung zur Verfügung stellt. Sie mussten nicht mit diesen zusammengeknüpften Blättern leben, sondern sie bekamen schöne Kleidung aus Fellen. Aus den Formulierungen lässt sich außerdem erkennen, dass all das, was hier gesagt ist, die ganze Menschheit betrifft. Es ist von Nachkommen die Rede. Das betrifft die ganze Menschheit. Adam ist der Prototyp der Menschheit. Eva die Mutter aller, die da leben. Das hier beschriebene Reden und Handeln Gottes gilt der ganzen Menschheit. Dann, wenn man sich das genau ansieht, fällt noch auf, dass durch die Sünde eine reale Wesensveränderung bei Adam und Eva eingetreten ist, die Gott auch nicht rückgängig macht, sondern sie gar noch bestätigt. Das, was wir in dem Text als Erkenntnis des Guten und des Bösen bezeichnen, was da so bezeichnet wird, das müsste eigentlich eine Eigenschaft sein, die wir Menschen demnach auch heute noch besitzen. Denn Gott hat sie ihnen nicht weggenommen und das wurde alles vererbt. Diese Erkenntnis des Guten und Bösen ist eine Eigenschaft, die wir bei uns heute noch finden müssen. Es könnte ein Hinweis auf so etwas wie Moralfähigkeit sein oder vielleicht auch schlicht und einfach ein Hinweis auf unser Gewissen, das möglicherweise die Menschen vorher gar nicht haben brauchten, weil ja, sie brauchten es nicht. Sie waren so eng mit Gott verbunden, dass sie das Gewissen vielleicht gar nicht gebraucht haben. Aber das sind nur, wenn man so will, Spekulationen über das, was hier gesagt wird. Auch wenn wir davon ausgehen, dass wir dieses, was die Bibel die Erkenntnis des Guten und Bösen nennt, haben, so heißt das, dann heißt das nur, dass wir selber uns einbilden, selber zu definieren zu können, was gut und was böse ist. Und beim Bösen liegen wir oft richtig, aber wie bei Adam schon, das Gute, das klappt nicht. Der Maßstab muss immer nach wie vor von Gott kommen. Weil Gott gut ist und niemand sonst gut ist. Jemand hat Jesus guter Meister genannt, da hat Jesus das klargestellt. Einer ist gut, Gott, sonst niemand. Der Mensch heute maßt sich zwar an, zu wissen, was gut ist, aber die Definition dessen, was gut ist, ändert sich alle paar Jahre. Seltsam, wenn wir das doch so gut genau wissen. Gott spricht dann allen Beteiligten eine Strafe aus. Aber die ist nicht pauschal für alle die gleiche, sondern individuell. Jeden Einzelnen, kann man so sagen, knüpft er sich vor. Und in diesem Fluch, Adam, Eva, die Schlange, der Satan, sogar der Acker ist noch verflucht, sogar das Feld, mit dem wir umgehen, wegen dieser Strafe, wegen dieser Sünde dieses ersten Paares, also sehr weitreichend. Die wichtigsten Konsequenzen, die uns immer vor Augen sind, die wir heute so sehen, ist die Sterblichkeit des Leibes und der Verweis aus dem Garten Eden. Dieser Verweis bedeutet allerdings nicht zwangsläufig die ewige Trennung von Gott, aber zunächst mal sind wir getrennt von Gott, sind ausgestoßen. Der Mensch, der Gott nicht kennt, ist getrennt von ihm. Das ist eigentlich, ja, sozusagen der Tiefpunkt. Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dann doch auch in dem, was ich gerade vorgelesen habe. Gott kündigt nämlich der Schlange an, dass der Nachkomme Evas, und damit ist Jesus gemeint, ihr den Kopf zertreten wird. Das ist die totale Vernichtung. Jesus wird den Satan und sein Reich endgültig besiegen. Und er hat das schon getan, aber vollzogen wird einiges davon erst in der Zukunft. Was ist nun mein Fazit von dem Ganzen? Die Frage war, hat Gott den Menschen so geschaffen, dass er Fehler hat mit Fehlern und bestraft er ihn nun dafür? Mein Fazit ist, dass der Mensch heute, der heute lebt, dass auch der, den Luther schon erfahren hat, tatsächlich zu keiner guten Tat fähig ist und unerlöst niemals vor Gott bestehen könnte. Das ist richtig. Aber das liegt nicht daran, dass Gott ihn so geschaffen hat, sondern das liegt daran, dass der Vater der Menschheit durch die Sünde die ständige Verbindung zu Gott zerstört hat. Gott sei Dank aber, dass wir einen gnädigen Gott haben, dass Gott diese Mühe auf sich genommen hat. Und was diese Mühe bedeutet, davon ist die Bibel voll, das ist fast der ganze Inhalt der Bibel, sodass er uns einladen kann, diese Verbindung wiederherzustellen. Nicht ganz so, wie sie am Anfang war, aber das ist die Perspektive für die Zukunft, die wir haben. Jetzt leben wir in einer Zwischenzeit, nennen wir es in einem Lied. Es gibt ein Lied, was wir singen, in dieser Zwischenzeit. Jetzt ist das nicht vollkommen zu sehen, aber trotzdem, diese Verbindung kann wiederhergestellt werden. Dafür musste allerdings Gott selber einen hohen Preis bezahlen und in Gestalt des Messias Jesus Christus sich ans Kreuz nageln lassen. Er starb mit ausgebreiteten Armen für uns, um uns selbst im Tode noch bei sich willkommen zu heißen.